Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus des Hochschulsport Göttingen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Angst. Wo kommt sie her und wie werde ich sie los? Und dafür haben wir heute wieder einen Experten eingeladen. Bevor wir unseren Experten vorstellen, aber erstmal zu meiner Seite wie immer, Dr. Arne Göhrig. Hallo Arne, schön, dass du da bist.
Hallihallo Josi.
Und wir kümmern uns heute wieder darum, dass wir uns mit Mythen beschäftigen, Mythen aufklären und vielleicht auch ein paar Fakten vermitteln und natürlich wieder euch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr mit Ängsten im Alltag am besten umgehen könnt. Wo wir gerade mit dem Thema Angst einsteigen, Arne, gibt es irgendwas, wovor du besonders Angst hast? Oder also?
Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich Angst habe, wenn ich in großen Höhen unterwegs bin. Ich bin ja irgendwie doch ein Outdoor-Sportler aktiv und wenn ich dann an irgendeiner Klippe stehe, wo ich runterschaue, dann erwische ich mich doch dabei, dass ich eigentlich so eine Angst empfinde, die wahrscheinlich gar nicht rational ist, weil ich falle da jetzt auf keinen Fall runter, aber ist auch ein Geländer da. Aber das macht mir schon so ein bisschen Angst. Was ist bei dir? Hast du...
Ich kann das immer schwer unterscheiden, ob das Angst oder eine Phobie ist, aber ich finde zum Beispiel, also ich schreck zusammen und ich werde auch ein bisschen panisch bei Dingen, die so glitschig sind, zum Beispiel Fische oder Regenwürmer.
Glitschig, okay.
Ja, also die ein bisschen, auch so ein bisschen nach wenig Körperspannung aussehen, damit kann man mich jagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Angst ist, aber ich fühle mich in dem Moment auf jeden Fall nicht wohl, wenn ich damit konfrontiert werde und möchte auch lieber weg aus der Situation. Aber das kann uns ja vielleicht unser Experte beantworten. Professor Dr. Borwin Bendelow ist heute bei uns zu Gast. Wie sieht es bei Ihnen aus, Professor Dr. Borwin Bendelow? Haben Sie auch Ängste oder können Sie uns erklären, was Ängste sind und was Sie so in Ihrem beruflichen Alltag machen?
Ja, am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere war das wohl so, dass ich Angst vor Vorträgen hatte. Ich hatte Angst, mich zu blamieren, wenn ich ein Referat halten sollte oder Vorträge. Und mittlerweile ist es so, dass ich praktisch mindestens einen Vortrag pro Woche halte und dann ist die Angst irgendwann weggegangen. Aber letztendlich denke ich, dass ich damals sowas hatte wie eine soziale Phobie.
Wie kommen Ängste zustande? Warum sind sie ein impliziter Teil unseres Alltags?
Angst ist extrem wichtig, die leitet uns jeden Tag elegant durchs Leben, wenn wir morgens auf die Straße gehen und aufpassen, dass uns nicht ein 20-Tonner überfährt, dann arbeitet die Angst für uns schon, ohne dass wir es überhaupt merken. Wir denken gar nicht mehr darüber nach und das passiert den ganzen Tag. Also ohne Angst hätten wir keine guten Überlebenschancen.
Das heißt, Angst ist auch so ein Stück weit... Ja, vielleicht eine Redundanz, dass wir in diesem vielfältig unsicheren Lebensalltag, ne, wir sind ja als Menschen wahrscheinlich auch sowas wie Instinkt reduziert. Ne, ich weiß gar nicht, ob es sozusagen auch bei Instinktwesen so etwas wie Angst gibt, aber wir sind ja deswegen auch auf angewiesen, damit wir Unsicherheit ein Stück weit vielleicht auch einschätzen können. Ist unsere Gesellschaft in Bezug auf den Umgang mit Angst eine, die das konstruktiv bewältigt im Moment?
Ja, es wird immer gesagt, dass wir eine Gesellschaft der Angst sind. Das würde ich gar nicht so sehen. Ängste sind ja, wie ich gerade gesagt habe, extrem wichtig für das Überleben. Und auch, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind eher so Bedenken und Sorgen, die Menschen haben. Jetzt sagen wir auch in Richtung auf die Zukunft. Das kann viele Bereiche betreffen, wie die Wirtschaft und so weiter. Alle diese Ängste, die sind immer vorhanden über die Jahrhunderte und Jahrtausende und die ändern sich eigentlich gar nicht durch Kulturen oder durch politische Verhältnisse oder durch die neuere Zeit, sondern das ist in uns Menschen verankert. Weil die Angst ja wichtig ist, werden Ängste eben auch weiter vererbt von Generation zu Generation und deswegen bleibt das eigentlich immer gleich. Und ich werde eigentlich seit ungefähr 40 Jahren praktisch jeden Tag gefragt, ob die Ängste gerade in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten zugenommen haben. Verneine das immer, das bleibt eigentlich immer gleich.
Sie sprechen ja da jetzt in dem Punkt auch von Ängsten, also von positiven Ängsten, die uns quasi das Überleben sichern. Es gibt ja aber auch Ängste, die einen einschränken können in einigen Punkten. Also das sind dann wahrscheinlich nicht die guten Ängste, von denen Sie jetzt gerade sprechen, sondern das ist dann schon vielleicht auch irgendwo krankheitsinduziert. Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Einblick in Ihren Arbeitsalltag oder damaligen Arbeitseintag geben, wo Sie in der Klinik genau mit diesen Patienten, die Angststörungen oder Ängste, auch überdimensionale Ängste, verleben mussten, mit denen Sie gearbeitet haben.
Ja, man muss erstmal so zwischen realen Ängsten und krankhaften Ängsten unterscheiden. Die realen Ängste, das ist zum Beispiel Angst, sich mit Corona anzustecken oder Angst, dass die Wirtschaft zugrunde gehen könnte, dass die Politik überfordert ist. Und das sind so reale Ängste, die eigentlich jeder Mensch hat. Aber diese Ängste versetzen uns nicht so sehr in Angst und Schrecken wie die Angsterkrankung. Also wenn ich morgens in der Zeitung lese, dass die Corona-Zahlen wieder angestiegen sind, dann kriege ich vielleicht Sorgenfalten auf der Stirn, aber es ist nicht so, dass ich eine Panikattacke bekomme. Aber die Menschen, die krankhafte Ängste haben, zum Beispiel eine Panikstörung, die kriegen plötzlich aus heiterem Himmel, während sie auf dem Sofa sitzen oder während sie durch eine Fußgängerzone spazieren gehen, einen plötzlichen Angstanfall aus heiterem Himmel mit Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel, Luftnot. Sie denken dann, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hat. Das sind eigentlich unnötige und krankhafte Ängste. Und zu diesen unnötigen und krankhaften Ängsten gehörten neben natürlich dieser Panikstörung auch Agoraphobie, das ist so eine Platzangst, Angst in Menschenmengen, Angst in engen Räumen. Also die meisten Menschen, die eine Panikstörung haben, so bestimmt zwei Drittel, kriegen auch diese Agoraphobie dazu. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen mit einer sogenannten generalisierten Angststörung. Das sind Leute, die haben vor allem und jedem Angst. Das heißt also, diese realen Ängste, wie Angst, Geld zu verlieren oder Angst, einen Unfall zu haben, krank zu werden, die haben diese Menschen mit der generalisierten Angststörung immer in unrealistischer und übertriebener Form, also völlig überzogen und machen sich also 24 Stunden am Tag Sorgen. Und dann auch eine ganz wichtige Gruppe sind die sozialen Phobien. Das sind Menschen, die haben Ängste in sozialen Situationen. Also zum Beispiel, wenn sie im Studium ein Referat halten sollen vor anderen Leuten oder wenn sie eine Prüfung bestehen sollen oder eine Klausur. Davor haben sie dann Angst, sie könnten sich blamieren oder schlecht dastehen vor ihren Freunden, vor ihren Eltern, vor jemand anders. Und das ist extrem weit verbreitet, diese sozialen Phobien, und führen auch zu deutlichen Problemen bei den Betroffenen.
Da werden wir gleich nochmal darauf eingehen, insbesondere auf die sozialen Phobien und auch auf die Ängste, die Studierende im Alltag ja aushalten zum Teil müssen oder vielleicht auch sich angeeignet haben. Vielleicht ganz kurz nochmal zurück auf die Angststörung. Wie viel Prozent der Bevölkerung betrifft denn eine solche Angststörung? Wissen wir das, wie groß die epidemiologischen Daten sind?
Ja, wenn wir so mal die 12-Monats-Prävalenz anschauen, das heißt also die Frage, haben Sie im letzten Jahr unter folgenden Symptomen gelitten? Da würde man so Zahlen bekommen von bis zu 18%. Das sind jetzt aber nicht unbedingt immer Ängste, die auch unbedingt auch behandelt werden müssen. Also eine einfache Spinnenphobie oder so müsste man jetzt nicht unbedingt behandeln. Und wenn man das aber runterbricht auf die Zahl der Leute, die auch wirklich richtige Angsterkrankungen haben, dann kommen wir auf 12%. Das ist ziemlich viel. Das sind auch die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen, die wir haben. Also häufiger als Depression, häufiger als Alkoholismus und die ganzen anderen psychischen Erkrankungen.
Weiß man denn, wo diese Erkrankungen, diese Angsterkrankungen herkommen?
Ja, zu den Ursachen gibt es verschiedene Erklärungen. Zum einen ist es ja so, bei den einfachen Phobien, also Angst vor Spinnen oder Schlangen und so weiter, das hat eine Begründung in unserer Entwicklungsgeschichte. Früher war das so, dass Tiere oder Menschen, die jetzt keine Angst vor Spinnen hatten oder vor Schlangen, die sind einfach gebissen worden und sind gestorben. Die konnten sich dann also nicht vermehren, während die anderen, die haben Kinder gekriegt und haben ihren Kindern dann auf dem Erbwege diese Angst vor Spinnen und Schlangen weitergegeben. Und das hält bis heute an. Also wir haben noch die gleichen Ängste, die auch vor 100.000 Jahren wichtig waren, nämlich Angst, dass man sich mit einer von einer giftigen Spinne gebissen wird oder auch tiefes Wasser, Dunkelheit, Blitz und Donner. Das sind alles Dinge, die nach wie vor in unserem Gehirn verankert sind als angeborene Ängste. Das ist auch extrem wichtig, dass diese Ängste eben nicht neu erlernt werden von jedem Lebewesen, sondern dass sie erstmal schon von Geburt an da sind und deswegen werden sie auch vererbt. Und das ist einfach, sonst hätte es einfach zu viele Totalausfälle in der Entwicklungsgeschichte der Welt gegeben. Also denken Sie mal an einen Hasen, der in Namibia auf die Welt kommt. Der muss Angst haben vor Leoparden und Löwen und Eulen sogar oder vor Riesentrappen. Und ganz viele Tiere sind, die wollen eigentlich sich diesen Hasen schnappen. Und wenn er nicht diese Ängste alle schon von vornherein gehabt hätte, dann würde er gerade 3 Tage überleben und könnte gar nicht existieren dort. Genauso ist es auch mit Menschen. Komischerweise ist es natürlich so, dass wir in Deutschland keine Spinne mehr haben, die wirklich gefährlich sein kann. Und trotzdem sind diese Ängste nach wie vor bei uns vorhanden. Als Überbleibsel aus der Urzeit. Das heißt also, der Erbfaktor spielt eine ganz entscheidende Rolle. Auch die Angsterkrankungen werden so ungefähr zu 50% vererbt. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, kommt darauf an, welche Angsterkrankung. Aber trotzdem, grob gesagt, kann man sagen, 50% ist vererbt. Und die anderen 50% sind Umwelteinflüsse. Und die sind jetzt aber vielfältig. Und da kann man auch nichts besonders Genaues herausfiltern. Es ist also nicht so, wie früher behauptet wurde, dass die Erziehung falsch ist. Also die Mütter sind schuld, weil sie wie Helikoptermütter immer über ihren Kindern... ich fange das einfach nochmal an. Es ist nicht so, dass die Erziehung zum Beispiel ein wesentlicher Faktor ist, wie man früher behauptet hat. Man hat dann gesagt, die Mütter sind schuld, also diese Helikoptermütter, die immer über den Kindern schweben wie Hubschrauber und aufpassen, dass sie nicht aus 1 Meter Höhe vom Klettergerüst fallen. Also die überängstlichen Mütter sind nicht schuld, aber auch nicht die Mütter, die dann die Kinder vernachlässigt haben. Das wurde früher auch so behauptet. Die sind schuld, dass die Kinder Angsterkrankungen kriegen. Nein, man weiß, dass eben vielfältige Faktoren ja an der Erziehung eines Kindes arbeiten. Also ein italienisches Sprichwort sagt, das Kind wird vom ganzen Dorf erzogen, also nicht nur von der Mutter, sondern auch vom Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Polizist, Lehrer und Pfarrer. Und deswegen kann man das nicht einfach so auf die Erziehung runterbrechen. Man hat auch Untersuchungen gemacht zu Traumata, haben wir auch selbst gemacht, also schwere Traumata, die können tatsächlich sowas beeinflussen. Das wäre so ein Umweltfaktor wie lange Trennung von den Eltern. Oder auch sexueller Missbrauch in der Kindheit. Das sind eben Faktoren, die solche Angsterkrankungen hervorrufen können.
Herr Bandelow, wie sieht es denn eigentlich aus mit sozusagen dem Unterschied zwischen dem, was wir als gesunde, als normale Angstsituation bezeichnen können und einer krankhaften Disposition dazu? Kann ich irgendwie erkennen als Laie, wann meine Ängste vielleicht noch als normal einzuschätzen sind und wann ich damit vielleicht auch eine behandlungsbedürftige Situation erzeugt habe?
Ja, es gibt ja fließend die Übergänge zwischen den realistischen und notwendigen Ängsten einerseits und auf der anderen Seite den krankhaften Ängsten. Und man kann das als Laie manchmal selber nicht so genau eingrenzen. Aber ich sage immer, wenn man zum Beispiel 50% des Tages über die Angst nachdenkt oder auch anfängt, sein Leben umzustellen im Hinblick auf die Angst, also dass man beruflich bestimmte Sachen nicht macht, wie zum Beispiel einen Beruf im Publikumsverkehr oder dass man bestimmte Strecken vermeidet oder Gebiete, wo man nicht hingeht aus Angst, wenn man in Kaufhäuser nicht geht und so weiter. Alle diese Einschränkungen, wenn das überhand nimmt, dann würde man das als krankhafte Angst bezeichnen, auch wenn man jetzt anfängt, diese Ängste zu bekämpfen mit Alkohol oder mit übermäßiger Einnahme von Beruhigungsmitteln, dann ist es auch schon so, dass man wirklich sich behandeln lassen sollte und lieber sollte man früher als später zum Arzt oder Psychologen gehen. Denn wir haben die Feststellung gemacht, dass nur 50% der Menschen, die Angsterkrankungen haben, auch tatsächlich sich behandeln lassen, was eigentlich schade ist, denn man kann das ja gut behandeln.
Können Sie da kurz vielleicht nochmal einen Hinweis darauf geben? Sie haben gerade gesagt, wenn ich merke, das nimmt eine große Dominanz in meinem Leben ein, dann lieber den Weg gehen und sich Hilfe suchen. Ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin oder wie ist der Weg zu einer Behandlung?
Ja, man kann direkt zum Hausarzt gehen. Also viele Hausärzte behandeln sowas auch selber, weil es gar nicht so schwierig zu behandeln ist. Aber es gibt natürlich auch Psychologen. Man kann zu Psychologen gehen oder der Hausarzt kann überweisen zu einem Facharzt für Neurologie und Psychiatrie oder einfach Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Die sind eben zuständig. Bei Kindern wäre das eben ein Kinder- und Jugendpsychiater. Und die kennen sich meistens sehr, sehr gut aus. Bei den Ärzten ist es so, dass sie eben auch medikamentöse Behandlungen machen können und Psychotherapie, während Psychologen eben nur Psychotherapie machen können.
Und wie sieht so eine klassische Behandlung aus? Wie kann ich mir vorstellen, wie werde ich meine Angst wieder los?
Ja, es gibt ja Leitlinien, die haben wir letztes Jahr dieses Jahr fertiggestellt. Die Leitlinie für die Behandlung von Angsterkrankungen. Da steht drin, dass man zwei Hauptsachen dagegen machen kann, nämlich einmal die Verhaltenstherapie und auf der anderen Seite die medikamentöse Therapie. Die sind beide aber auch als gleichwertig anzusehen. Und bei der Verhaltenstherapie geht es grob gesagt darum, dass man zum Beispiel sich auch den Ängsten stellt. Das heißt also, wer Angst vor Hunden hat, muss mit Hunden spazieren gehen, mal vereinfacht gesagt. Aber wenn jemand zum Beispiel auch Panikattacken hat, dann wird dann erklärt, was so eine Panikattacke eigentlich ist und was das bedeutet und dass es eigentlich keine gefährliche Situation ist. Und aber auch die Agoraphobie wird zum Beispiel behandelt, indem man dann einen Bus fährt, oder die soziale Phobie, dass man dann Reden vor Mitstudenten hält und dass man übt, Referate übt vor anderen Leuten. Das ist grob gesagt, was in der Verhaltenstherapie abläuft. Auf der anderen Seite haben wir dann die medikamentöse Behandlung. Wir haben also, meistens werden da Antidepressiva genommen. Die heißen dann Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Das sind Mittel, die eigentlich sehr gut vertragen werden. Es bestehen leider sehr viele Vorurteile gegen Psychopharmaka in der Richtung, dass man immer sagt, die machen abhängig, was nicht stimmt bei den Antidepressiva. Und dass die Nebenwirkungen schlimmer wären als die Krankheit, das trifft natürlich auch nicht zu, sonst würden das nicht so viele Leute erfolgreich nehmen. Aber gerade auch die Kombination von einer Verhaltenstherapie mit Medikamenten hat dann doch wirklich sehr guten Erfolg. Und man kann wirklich sagen, wenn jemand tatsächlich zum Arzt oder Psychologen geht, dass er in wenigen Wochen eine deutliche Besserung erfahren kann, wenn dann die richtigen Maßnahmen angewendet werden.
Das heißt, sobald man sich durch Ängste im Alltag eingeschränkt fühlt, sollte auf jeden Fall irgendwie gehandelt werden, sodass die Einschränkung nicht überhand nimmt. Sie haben jetzt auch eben schon von Kinder- und Jugendpsychiatrie gesprochen. Also was mir jetzt in diesem Gespräch auch aufgefallen ist, Ängste kommen und gehen. Wenn ich jetzt mich auf meine eigenen Ängste beziehe, zum Beispiel habe ich früher auch immer unter das Bett geguckt, ob da nicht vielleicht Monster sitzen, bevor ich schlafen gehe.
Die Angst, hast du eins gefunden, Josie?
Nee. Noch nie, obwohl mein Bruder saß ab und zu drunter, doch. Also
Habe ich ihn entlarvt. Auch ein kleines Monster wahrscheinlich.
Nee, genau, also Ängste, die kommen und gehen. In Dunkelheit gab es auch mal Phasen, dass ich in Dunkelheit nicht so gern unterwegs war. Das hat sich mittlerweile, würde ich behaupten, gelegt. Ist das auch ein Punkt, dass in unterschiedlichen Lebensspannen unterschiedliche Ängste vorwiegen, oder ist es dann doch irgendwie eine Selbstbewusstseinsfrage oder auch die Frage der Lebenserfahrung, dass ich mit den Ängsten anders umgehen kann?
Ja, die Natur hat es wohl so eingerichtet, dass es so bestimmte Phasen von Ängsten gibt. Also kleine Kinder, die haben zum Beispiel natürlich Angst, dass die Mutter weggehen könnte und fangen dann an zu schreien. Und dann, wenn sie da älter werden, haben sie zum Beispiel Angst vor Gespenstern, Zauberern, Magiern und so weiter oder Monstern. Und dann später kommen dann auch so die sogenannten einfachen Phobien wie Spinnenphobien und so weiter. Die sind manchmal dann auch stärker ausgeprägt als bei Erwachsenen. Obwohl natürlich manche Kinder auch besser als Erwachsene, sagen wir mal, Regenwürmer anfassen können. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und dann so im Alter von 10, 11, 12 Jahren, da kriegen die Kinder so ein soziales Gehirn. Und das führt dazu, dass sie eben auch soziale Ängste entwickeln. Also sie machen sich Gedanken, sehe ich gut aus, bin ich beliebt, bin ich beim Sport der letzte Trottel, oder wenn ich an die Tafel muss und irgendwas an der Tafel malen muss, blamiere ich mich dann vor anderen Leuten? Um solche Ängste zu haben, muss man natürlich erstmal ein soziales Gehirn entwickeln, was so kleinere Kinder noch gar nicht so ausgeprägt haben. Ne? Die sind ja manchmal unsozial, würden ihre Mütter sagen, wenn die Mutter zum Beispiel sagt, hier, lass mich mal schlafen, und das Kind kommt dann trotzdem dauernd an. Da zeigt sich, dass kleine Kinder eben noch nicht sozial denken, und später entwickelt sich das.
Später
eben
denken sie sehr sozial, da schlafen sie nämlich dann bis 11 und man versucht sie selber rauszukriegen.
Ja, genau. Ja, und dann noch später kommt das so im Alter von ab 20 bis 28 oder so, treten Panikattacken auf. Die haben auch ihr spezielles Alter. Die sind am schlimmsten mit 37 Jahren. Ja, und die generalisierte Angststörung kommt noch später, meistens so über jenseits der 30 Jahre. Und die spielt dann auch später noch im Alter eine Rolle. Manchmal, obwohl im Alter diese Störungen viel weniger sind als, sagen wir mal, bei Leuten, die zwischen 30 und 40 sind. Also Angsterkrankungen sind hauptsächlich da zwischen 30 und 40. Also das sind die häufigsten Patienten, die wir so sehen in den Kliniken oder in Arztpraxen. Und das heißt also, wenn man über 37 ist, dann hat man oft schon das Schlimmste überstanden und dann wird es weniger. Komischerweise, man fragt sich immer, warum, sagen wir, 70-Jährige nicht so viele Ängste haben, nicht? Das hängt nicht nur mit Lebenserfahrung zusammen, sondern eben auch mit der Gehirnentwicklung. Die ist einfach naturgemäß so, dass man ab einem gewissen Alter, obwohl man ja viel mehr Gründe haben müsste, Angst zu haben. Also wenn man 70 ist, dann muss man Angst haben, dass man den Lebenspartner verliert oder dass man krank wird, stirbt, dass man nicht mehr arbeiten kann und bestimmte Sachen machen einem dann Angst, nicht? Aber komischerweise nehmen diese Ängste ab im Alter.
Bei den Studierenden, die jetzt ja auch unsere Zielgruppe sind, wir haben es gerade schon angesprochen, spielen ja Prüfungsängste, soziale Ängste. Ich will mich nicht vor einer großen Gruppe mit einem Referat vielleicht blamieren. Ja, schon auch eine gewisse Rolle und führen bei einem gewissen Prozentsatz der Studierenden ja auch zu einem Studienabbruch, zu einem Verlust, so letztlich auch von Qualifikationsphasen in diesem Sinne. Mhm. Was würden Sie Studierenden raten, die sich dabei ertappen, dass sie in diesem Angstsystem vielleicht sich selber wiederfinden?
Ja, hinter der Prüfungsangst steckt oft eine soziale Phobie. Das ist also diese wichtige große Angsterkrankung, die eben sehr häufig, also nach den spezifischen Phobien, die häufigste ist. Und da denkt man eben, dass man vor anderen Leuten irgendwie schlecht dasteht, sich blamiert, kritisiert wird, dass man errötet, die Hände schwitzen, dass man zittert und solche Sachen. Und gerade in der Examenssituation ist es so, dass man völlig unrealistische Ängste kriegt, also auch richtige Panikattacken vor den Prüfungen. Mit den körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern oder Stuhl- und Harndrang. Und man hat das Gefühl, ich möchte hier weg, ich will nach Hause und so. Aber man muss eben in die mündliche Prüfung, also bei mündlichen Prüfungen ist es eben deutlich noch schlimmer, eben weil die, wenn man eben dann von Angesicht zu Angesicht diesem Prüfer gegenüber sitzt und denkt, jetzt passiert was ganz Schlimmes. Und die Angst ist ungefähr so, wie wenn man mit dem Tode bedroht ist, obwohl es wirklich nur darum geht, dass man da vielleicht eine schlechte Zensur kriegt, ne? Und mir ist aufgefallen, ich habe ja sehr viele Prüfungen im Staatsexamen gemacht und komischerweise ist es immer wieder so, dass dann viele Prüflinge da sitzen und zittern wie Espenlaub, obwohl ich jetzt gar nicht so bekannt war als
der böse Prüfer.
Genau. Aber das ist, und komischerweise, die am meisten gezittert haben, das waren die nachher mit einer Eins rausgegangen sind. Ne? Hängt irgendwie zusammen, weil gerade die Leute, die eben sehr viel arbeiten, sehr viel sich sehr gut vorbereiten, das sind die, die eben besonders viel Angst haben, sich zu blamieren. Und die häufen natürlich auch das Wissen an. Also hat es auch was Gutes, gerade in der Medizin ist es eben extrem wichtig, dass man alles weiß und keine Fehler begeht und Krankheiten erkennt zugunsten der Patienten. Und da ist es nicht schlecht, wenn die Leute doch sehr, sehr gut dafür lernen für diese Prüfung, nicht? Aber es führt leider dazu, dass sie eben schwer leiden, gerade die Einzelkandidaten. Das hängt insofern zusammen, weil die eben auch überall im Leben immer denken, ich muss alles gut machen und deswegen finde man diese nachher auch manchmal in der Professorenriege wieder. Das sage ich den Leuten auch so, jüngeren Studenten, die eben wegen einer sozialen Phobie dann zu mir gekommen sind, habe ich auch gesagt, also sie werden irgendwann mal eine große Karriere machen. Und manchmal habe ich auch recht behalten, weil die gerade aus dieser Angst heraus werden die größten Dinge in der Kunst, in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Politik gemacht. weil Menschen immer Angst haben, sie könnten nicht die Besten sein. Also wenn man sich berühmte Schauspieler anschaut, wie Richard Gere oder so, oder Tom Hanks oder Michelle Pfeiffer und so, die waren alle als Kinder mit Angsterkrankungen in Behandlung, das ist merkwürdig, also mit sozialen Phobien. Marilyn Monroe, die hat leider ihre Angst dann mit Alkohol und Medikamenten bekämpft und ist schließlich daran gestorben, aber die hatte auch schwerste soziale Ängste. Es ist schon so, dass diese Sozialphobie so weit verbreitet sind, und in der Prüfungsangst macht sich das manchmal zum ersten Mal dann richtig bemerkbar. Aber das ist zu überwinden, da kann man was dagegen machen, und daran sollte kein Studium scheitern.
Haben Sie dafür jetzt direkt schon Tipps und Tricks quasi in der Situation der bevorstehenden Prüfung, wie man da vielleicht die Ängste ein bisschen hemmen kann, um ein bisschen entspannter in die Situation hineinzugehen? Oder ist das tatsächlich dann der Körper und deren Hormonhaushalt, der schwer in den Griff zu kriegen ist?
Ja, also ich habe ja 2 Studiengänge gemacht, Medizin und Psychologie. Und bei beiden hatte ich immer eine Prüfungsgruppe, das heißt immer 4 Personen, mit denen ich zusammen gelernt habe. Das war sehr wichtig. Erstens habe ich dann so von den anderen gelernt, wo der Hammer hängt. Dann kam es also nicht vor, dass ich dann irgendwie, die Niere ganz vergessen habe zu lernen und so, weil die anderen gesagt haben, sag mal, du hast jetzt keine Ahnung von Niere. Und dann dazu ist eine Prüfungsgruppe schon mal gut, und vor allem, weil die einen dann ja auch immer abfragen. Nicht? Wir haben uns immer gegenseitig abgefragt, und dann merkt man auch, ja, ich kann doch ein bisschen Wissen produzieren, ne? Und übt das dann so ein, sodass man es in der Prüfung dann eben auch gut machen kann. Ne? Das ist die eine Sache, und natürlich muss man sagen, je mehr man sich vorbereitet, desto besser wird die Prüfung. Nicht? Man sollte einfach wirklich alles dran setzen, dass man den Stoff so sicher hat, dass man dann nicht da sitzt wie Häuptling hochroter Kopf, wenn die Fragen dann kommen. Aber das ist eben noch nicht alles, weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass gerade die Leute, die sehr viel Wissen angehäuft haben, trotzdem diese extreme, unrealistische Angst haben, dass der Prüfer ihnen den Kopf abreißt. Und da gibt es vielleicht so einen Trick, dass man sich mal den Prüfer mal in Unterwäsche vorstellt oder sich auch überlegt, dass er eben auch nur ein Mensch ist. Nicht? Und die meisten guten Prüfer, die lassen das also nicht raushängen und versuchen da nicht so einen sehr strengen Eindruck in der Prüfung zu erzeugen. Und manche haben natürlich auch Angst, dass sie so einen Block haben. Nicht? Also dass da kommt eine Frage vom Prüfer, sie wissen eigentlich die Antwort, aber die kommt einfach nicht raus. Nicht? Erstmal ist sowas extrem selten, und zweitens ist es so, dass fast alle mündlichen Prüfer darauf vorbereitet sind und dann da auch mit umgehen können und sagen, machen wir es mal so, jetzt frage ich meinen Kollegen von Ihnen mal eine Frage, und sie überlegen sich das nochmal und kommen wir nochmal drauf zurück. Und in der Zwischenzeit beruhigt man sich das, und da fällt einem vielleicht die Antwort ein. Also es ist immer nicht so schlimm, wie die Leute sich das vorstellen, dass man da völlig versagt in so einer mündlichen Prüfung.
Das heißt, der Umgang mit Prüfungsangst ist irgendwie auch ein Stück weit, oder mit Angst vor Prüfung ist ein Stück weit normal und kann sich in der Situation, gerade auch in der Interaktion mit anderen Prüfern und Prüflingen, auch ein Stück weit relativieren. Ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis für alle diejenigen, die jetzt aus den Online-Prüfungen wieder in die Präsenzprüfung zurückgehen und an diesen Stellen sozusagen vielleicht sich selber auch entdecken als prüfungsängstlich. Sie haben ja selber auch vielfältige Bücher geschrieben, aber glaube ich auch eins, was man gut lesbar, also wahrscheinlich sind alle gut lesbar, aber ich habe es nicht alle gelesen, Herr Wandlow, das Angstbuch, woher Ängste kommen und wie man sie bekämpfen kann, auch eine Empfehlung von uns, dieses Buch sich mal zu Gemüte zu führen, insbesondere wenn man sich selber mit Ängsten irgendwie als, ja, ich würde fast sagen, ängstlich ertappt. Darüber hinaus gibt es natürlich für alle diejenigen, die denken, Mensch, meine Angst ist vielleicht gar nicht so natürlich und normal mittlerweile, natürlich immer das Beratungsangebot auch der psychosozialen Beratungsstelle, auf das wir immer gerne verweisen an dieser Stelle. Es gibt auch die psychotherapeutische Ambulanz in der Universitätsmedizin, an die man sich wenden kann, wenn man mit seinen Ängsten vielleicht sich dann doch beraten lassen möchte und vielleicht auch weitergehende Hinweise haben möchte. Herr Wandlow, gibt es noch weitere sozusagen Informationsquellen zum Thema Angst, die Sie empfehlen können?
Ja, man muss natürlich auch die psychiatrische Institutsambulanz erwähnen in der UMG, also der psychiatrischen Klinik. die natürlich auch spezialisiert ist für Ängste. Und man kann natürlich auch außerhalb dieser Beratungsstellen auch erstmal den Hausarzt aufsuchen. Man kann auch direkt zu einem niedergelassenen Psychiater gehen oder zu einem niedergelassenen Psychologen. Denn die Psychologen können ja jetzt auch ohne Rücksprache erstmal mit dem Arzt dann Patienten direkt annehmen. Wenn es eben nur um eine Psychotherapie geht, wäre eben der Psychologe dann zuständig, nicht? Aber man kann natürlich auch in der Regel dann in Gebieten, wo es eben nicht solche Beratungsstellen gibt wie hier an der Universität, da würde man wahrscheinlich manchmal lange suchen, bis man jemand findet. Das muss man einfach so sagen. Leider ist es so, dass man Wartezeiten für eine Psychotherapie bei einem halben Jahr liegt im Bundesdurchschnitt. Und auch einen Termin bei einem niedergelassenen Psychiater zu finden, da gehen auch manchmal ein paar Wochen ins Land, wenn man nicht in so einem Ballungszentrum lebt.
Herr Wandelow, ich habe keine Angst mehr sozusagen vor Gesprächen mit Angstforschern. Das ist doch schon mal sehr gut. Und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die tolle Auskunft. Sie sind ein vielgefragter Mann und werden sicherlich mit dem Thema auch noch viele Diskussionen anstoßen, viele Inputs leisten können. An dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wer mehr über das Thema wissen will, kann vielfältige Anregungen jetzt mitnehmen, kann sich informieren. Und wir hoffen damit auch einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass das Studium und vielleicht auch alle diejenigen, die nicht studieren, von unseren Zuhörerinnen ein Stück weit angstfreier den Umgang gestalten können. Josie, deine Angst vor den glibbrigen Tierchen ist wahrscheinlich jetzt nicht weg.
Ja, die kann ich mir schwer in Unterwäsche vorstellen.
Die kleinen glibbrigen Tierchen. Aber du hast jetzt vielleicht ja doch nochmal irgendwann in deinem Leben nochmal Prüfungen. Vielleicht kannst du den Tipp mit der Unterwäsche dann doch nochmal umsetzen. Manchmal ist das ja doch ganz hilfreich.
Genau, ich glaube, da ist einfach wichtig, irgendwie sich selbst zu erkennen, ob es absurde Ängste sind oder realistische Ängste und da dann halt im Fall der Fälle zu handeln. Darüber haben wir ja heute schon gut gesprochen, dass es da mehrere Anlaufpunkte gibt. Also wer sich da noch nicht ganz sicher ist, da kann ich wirklich auch nochmal das Angstbuch empfehlen. Das hilft einem bei der Einschätzung, wie realistisch oder absurd die eigenen Ängste sind und ob vielleicht auch so ein bisschen über das Ausmaß der eigenen Ängste. Was ich auch schön finde und heute mitnehme, es gibt gute Ängste und Ängste helfen uns irgendwie beim Überleben und gehören zum Leben dazu. Das heißt, es ist auch völlig normal, dass jemand mal Angst empfindet. Es sollte bloß keine Überhand gewinnen und das würde ich einfach mal so weitergeben. Habt immer ein bisschen Angst, damit ihr am Leben bleibt, aber seht zu, dass die Angst keine Überhand gewinnt. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank, Professor Dr. Bendelow, dass Sie mit uns heute hier gesprochen haben, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich persönlich finde es ein sehr spannendes Thema. Sie haben ja auch noch ganz viele Bereiche von Angst beleuchtet und in anderen Büchern auch nochmal die Dinge beleuchtet, die uns vielleicht auch in manchen Punkten Angst machen, wie zum Beispiel Menschen, die aus unserer Betrachtungsweise Böses tun, anderen Menschen Leid zufügen. Also auch da gibt es nochmal sehr spannende Zugänge. Vielen Dank. Gibt es noch was Sie gerne noch unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben würden? Irgendwas zum Thema Angst, was Sie gerne immer noch loswerden möchten?
Einfach nur sagen, dass die meisten Menschen, die Angststörungen haben, leicht behandelt werden können, aber es manchmal auch gar nicht wissen und vielleicht auch sich nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil es ja manchmal auch noch so ein Stigma der Psychiatrie gibt. Wenn Sie solche Ängste haben, denken Sie nicht lange drüber nach, sondern lassen Sie sich mal in behandeln. Weil ich habe eigentlich selten erlebt, dass jemand zu mir kam und von Ängsten erzählt hat und ich habe dann gesagt, also das ist jetzt unterhalb der Schwelle, wo ich das behandeln würde. In den meisten Fällen waren es Leute, die eher zu spät gekommen sind. Also geben Sie sich einen Ruck und gehen Sie hin und lassen Sie sich behandeln.
Vielen Dank, das nehmen wir mit. In diesem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörenden, bleibt dabei, auch für das nächste Thema. Wir freuen uns auf euch, freuen uns auf Tipps, Anregungen und Rückfragen über unsere Möglichkeit auf MyHome. Und ansonsten noch einen schönen Tag.